Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Auch wenn noch nicht klar ist, wie und wann genau sich der Attentäter von Halle radikalisiert ist, hat klar ist, in vielen Schulen ist Antisemitismus Alltag. Du Jude als Schimpfwort ist auf Schulhöfen omnipräsent. Jüdische Schüler trauen sich nicht mehr, sich zu ihrem Glauben zu bekennen. Machen sie es doch, werden sie oft beleidigt und gemobbt. Viel zu selten wird antisemitischen Äußerungen in der Schule von Mitschülern widersprochen. Die Lehrer sehen sich oft überfordert. Nach dem Anschlag von Halle fordert deshalb der Deutsche Lehrerverband eine bessere Ausbildung von Lehrern für den Umgang mit Antisemitismus. Was kann, was muss Schule also gegen Antisemitismus ausrichten? Darüber wollen wir heute bei Campus und Karriere diskutieren. Gerne auch mit Ihnen. Rufen Sie an unter 00800 4464 4464 oder eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Wie präsent ist Antisemitismus auf den Schulhöfen und auch in den Netzwerken, in den Gruppen, in denen sich junge Leute bewegen? Wie können Lehrer antisemitische Schüler erreichen, sie aufklären, Vorurteile abbauen? Rufen Sie an unter 00800 4464 4464. Mein Name ist Manfred Götzke. Schön, dass Sie dabei sind. Am Donnerstag war der Anschlag von Halle und die Konsequenzen, die der Staat, die Gesellschaft daraus ziehen sollen, Thema im Bundestag in einer ziemlich emotionalen Debatte.
Wir trauern um die Toten. Dass noch in Twitter-Reaktionen auf diese vom Judenhass getriebene Tat weiter mit Ab- und Ausgrenzung von Menschen gespielt wird, ist unerträglich. Wer das tut, stellt sich außerhalb des Grundkonsenses, auf dem unsere demokratische Ordnung beruht. Und das gilt erst recht für Mitglieder dieses Hauses.
Wir brauchen bei der rechtsextremen Szene und ihrer Bekämpfung die gleichen Einheiten, wie wir sie beim islamistischen Terror aufgebaut haben über die Jahre. Und das geht nur mit zusätzlichem Personal, ich sage hier mal von einigen hundert Stellen.
Es ist kein sicherheitspolitisches, es ist kein innenpolitisches Thema, es ist ein gesellschaftspolitisches Thema.
Eine Meldepflicht von Hass und Hetze im Netz, Vereinsverbote, schärferes Waffenrecht, mehr Stellen für die Sicherheitsbehörden im Kampf gegen Antisemitismus und Rechtsextremismus. Das alles will Innenminister Horst Seehofer bereitstellen. Aber das ist eben nicht der einzige Punkt des 6-Punkte-Planes gegen Rechtsextremismus. Prävention, mehr Geld für entsprechende Projekte, das alles soll es auch geben. Das sind die ersten mehr oder weniger handfesten Reaktionen der Bundesregierung auf den Anschlag von Halle, der ja noch einmal gezeigt hat, wie tödlich rechter Hass, wie tödlich Antisemitismus im Jahr 2019 in Deutschland ist. Wie Prävention in der Schule, in der Bildung, da wo man junge Menschen erreichen kann, aussehen kann, das alles wollen wir heute in Campus und Karriere besprechen. Mit der Islamwissenschaftlerin und Pädagogin Lamia Kador, ich grüße Sie.
Hallo, grüße Ihr Götze.
Hallo, Frau Kador. Frau Kador, Sie haben vor kurzem das Schulprojekt Empowerment statt Antisemitismus geleitet und auch mit dabei ist Levi Salomon, Sprecher des Jüdischen Forums für Demokratie und gegen Antisemitismus. Ich grüße Sie, Herr Salomon.
Ich grüße Sie ganz herzlich.
Herr Salomon, ein sinnvolles Programm, das Horst Seehofer vorgeschlagen hat, die richtige Reaktion oder nur Aktionismus?
Ja, auf jeden Fall, dass es Reaktion ist begrüßenswert. Ich habe mich das riesig gefreut, als ich habe diese Nachricht erstmal das gehört, das Debatte habe ich gehört, das im Bundestag und dann, dass es bis zum gestern Spätnachmittag, ich habe das gewartet auf die Ergebnisse und dann Ergebnisse wurden angekündigt und ich begrüße diese Ergebnisse. Ich finde, sie sind toll. Mhm. Aber, jetzt kommt das ist die berühmte Aber. Was heißt das ist Aber? Das muss in Taten folgen. Und einziges, was ich, und glaube ich nicht nur ich, dass die viele Experten mit dem Kopf schütteln und die immer wieder sagen, dass es die Probleme ist groß und gegen diese Probleme muss man adäquat vorgehen. Also das heißt, das muss man verstehen, es ist ein Problem, zivilgesellschaftliches Problem und es braucht man nicht einfach irgendwelche Programmchen, es braucht man darüber hinaus als diese 6-Punkte-Plan. Und dann ist es der nächste Punkt, was ist wichtig aus meiner Sicht. In Gesellschaft, das muss das verstehen, dass die Problem des Antisemitismus ist nicht irgendwelche Problem. Antisemitismus ist nicht Rassismus. Antisemitismus ist es nicht irgendwelche Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Antisemitismus ist es anderes. Und diese gegen anderes muss man andere Instrumente einsetzen, andere Programme muss man das entwickeln. Das heißt, wir müssen nicht das gegen antimuslimische Populismus vorgehen oder gegen Rassismus vorgehen oder gegen Sexismus und so. Das natürlich, das ist auch ganz, ganz wichtige Themen und natürlich, das muss man vorgehen und Initiativen stärken. Aber Antisemitismus ist anderes. Antisemitismus in kulturelle Gedächtnis in Europäer verankert. Mhm. Und da ist das Problem ist größer.
Frau Kadow, wie sehen Sie das? Wie bewerten Sie das Programm, das jetzt gestartet wurde?
Das Programm ist erst einmal alles zu begrüßen, was seitens der Politik an Initiativen gegen Antisemitismus und um den Kampf gegen Antisemitismus gemacht wird. Super. Allerdings, naja, ist schon zu bemängeln, dass immer dann etwas getan wird, wenn das Kind quasi in den Brunnen gefallen ist. Also erst, wenn es zu wirklich tätlichen, mörderischen, antisemitischen Übergriffen in Deutschland die Politik endlich aktiv, wobei wir bereits seit Jahren A, diese Programme, Präventionsprogramme fahren und B, auch seit Jahren darauf hinweisen, dass dieses Problem zunehmend größer wird, Hass überhaupt größer wird und stärker wird, aber gerade auch der Antisemitismus.
Frau Kadow, wir haben leider ein paar Probleme mit Ihrer Leitung. Wir versuchen Sie jetzt nochmal über Telefon zu erreichen, weil Sie so kleine Aussetzer haben. Herr Salomon, lassen Sie uns einen Schritt zurückgehen und über das Ausmaß von Antisemitismus in Deutschland, vor allem auch bei jungen Menschen, sprechen, die man vielleicht noch mit Prävention gut erreichen kann. Ihre NGO dokumentiert und analysiert den Antisemitismus in Deutschland. Was machen Sie genau und wie machen Sie das?
Naja, erstmal das muss man das verstehen, das sind die Probleme. Wo liegt das, die Probleme? Ja, erstmal das muss man verstehen, wie äußern sich aktuelle Erscheinungsformen des Antisemitismus, wie äußert sich Antisemitismus. Und deswegen, wir machen als allererste Feldbeobachtung. Mhm. Also wir waren, ich würde das einfach behaupten, fast bei allen größten Kundgebungen, welche wurden das von Rechtsextremisten organisiert. Wir haben alle diese Kundgebungen, wir haben das beobachtet. Und aufgrund dieser Beobachtungen, wir versuchen pädagogisches, didaktisches Material erstellen. Also, wenn es jemand mir sagt oder ich höre, Halle war ein Zäsur, ich würde sagen, nein, Halle war nicht Zäsur. Davor, dass es war noch, wenn jemand wollte hören oder sehen, könnte hören und sehen. Ja, davor, dass es waren, dass es so viele Ereignisse, ich kann das sehen, schauen Sie das einfach, das auf Webseite, das von Jüdischer Forum, schauen Sie auf YouTube-Seite, auf Facebook das Seite. Allein, dass es, was war das davor, wenn wir nehmen, das ist die Chemnitz. Habe ich von dort berichtet und ich habe das stand, das ist mit dem Kamera und beobachtet. Es war grauenvoll im Chemnitz und über die Tage hinaus. Schauen Sie, was war das in Ostritz, bei Rockkonzert organisiert von Rechtsextremisten. Ja, schauen Sie, was war das bei Thema. Im Thema 6000 Rechtsextremisten, Neonazi haben das Heil Hitler gegrollt. Schauen Sie, was war bei Hessmarsch. Schauen Sie, was war vor ein paar Tagen am 3. Oktober, wurde diese Kundgebung Wir für Deutschland von Rechtsextremisten organisiert. Dass diese eine nach dem anderen Ereignisse, wir beobachten das die letzten Jahre und wir beobachten, dass es die permanente Eskalation bei diesen Ereignissen. Es gibt keine Demo, wo wir als Beobachter werden nicht angegriffen. Wir ständig permanent stellen wir Strafanzeigen. Wir versuchen, dass es gegen diese Tendenzen, dass die vorgehen. Und das ist, was ich sage, dass es Feldbeobachtung. Feldbeobachtung, das ist, braucht man. Anhang, dass es diese Feldbeobachtung, das ist, kann man Ist-Zustand, dass es die feststellen. Und dann in zweiter Reihe, dass es anhand dieser Feldbeobachtung, sie müssen das analysiert werden, ausführlich analysiert werden und nach dem Analysen entstehen das pädagogisch-didaktisches Material. Und bei Erstellung des pädagogisch-didaktisches Material, wir müssen auch zusammen mit dem Schüler und Schülern, das ist die Arbeit, und mit jugendlichen Menschen zusammenarbeiten, in dem, wo wir nicht nur vermitteln die Inhalte, sondern in interaktiven Lernwerkstatt, das soll geschehen. Und ich habe dieses Konzept von Lernwerkstatt das entwickelt. Und bei Lernwerkstatt, das heißt, die Wissen vermitteln, interaktiv sein und dann, die Lernenden, die Jugendlichen, junge Menschen, die erstellen, die Produkte. Mhm. Und dann in als die haben, dass es diese Produkte erstellen, die sind Botschafter, dass es diese Produkte und die diese Produkte präsentieren breite Öffentlichkeit und die sind das Botschafter, dass ihre Produkte und dann, dass es wiederum, dass die Öffentlichkeit das wird sensibilisiert. Das ist die Konzept des von Jüdischer Forum.
Herr Salomon, ich will gleich nochmal konkreter auf Ihre Workshops und Ihre Materialien eingehen. Peer-to-Peer haben Sie ja schon ein bisschen angedeutet.
Ja.
Ich möchte aber nochmal kurz über Ursachen und auch Ausmaß von Antisemitismus in Deutschland sprechen, gerade auch unter jungen Menschen. Frau Korder, Sie haben als Lehrerin, als Pädagogin ein Präventionsprojekt betreut, Extreme Out, Empowerment statt Antisemitismus heißt das, in Schulen in Duisburg. Was haben Sie da so erlebt an Aussagen von Schülerinnen und Schülern?
Also ehrlich gesagt, die üblichen alten Klischees, die wir eigentlich schon kennen, gepaart mit ein bisschen Antisemitismus aus dem Orient, möchte ich mal sagen. Also den hiesigen Deutschen, also man erkennt Juden ja schon von Weitem an ihrem Aussehen. Die große Weltverschwörungstheorie rund um Geld, Macht und Geldverteilung, das seien natürlich Juden. Juden sind weniger wert, also im Sinne von wertvoll oder wertlos sein. Das Jude als Schimpfwort zu benutzen für jemand anderen, den man eigentlich, wo man klar machen will, dass jemand unmöglich sei, weil er ja Jude sei angeblich, also das schreibt man ihm dann eben zu, das erlebt man durchaus auf Schulhöfen.
Einzelne Aussagen von Schülern oder haben Sie das häufiger zu hören bekommen?
Sie bleiben zwar einzelne Aussagen, aber sie kommen trotzdem häufig genug vor, um das Phänomen als Phänomen tatsächlich wahrzunehmen. Eben nicht zu sagen, ach, das passiert vielleicht, weiß ich nicht, einmal in der Woche und dann ist es ja weniger schlimm. Doch häufig genug, um eigentlich alarmiert zu sein und zu sagen, das nimmt zu. Übrigens ja nicht nur diese Form der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit nimmt zu, alle anderen Formen nehmen ja auch zu. Das ist eigentlich aus meiner Sicht eben deshalb so besorgniserregend, weil wir insgesamt einen Anstieg von Feindlichkeit wahrnehmen und gerade den Antisemitismus, wo man eigentlich sagen müsste, in diesem Land wie in Deutschland, müssten wir den gut aufgearbeitet haben, müssten wir gute Präventionsstrategien haben, müssten wir gute Deeskalationsstrategien haben und trotzdem liegen die Werte ja inzwischen bei über 30%. Die liegen immer so rund um 20 bis 30, aber die sind inzwischen ja weitaus gestiegen. Auch im Jugendalter scheint das ja eine Relevanz zu haben. Junge Menschen sind ja ansprechbar, was rechtspopulistische Thesen und Themen betrifft. Und das sollte uns durchaus Sorgen machen.
Welche Rolle spielt dieser orientalische Einschlag, den Sie da gerade schon angedeutet haben?
Naja, wir vermuten, dass der wahrscheinlich aus dem Elternhaus oder aus bestimmten Communities, also Herkunftscommunities, gespielt wird. Israelis gleich Juden, gleich Besatzer, gleich Bekämpfer von den armen, unterdrückten Palästinensern. Wo wenig darauf geachtet, also auf faktisches Wissen geachtet wird, auf historisches Wissen genau geschaut wird. Also da wird es tatsächlich Täter-Opfer völlig umgekehrt. Und Juden gleich Israelis wird ja eh immer alles gleichgesetzt bei vielen jungen Menschen, eben nur noch als Besatzermacht sozusagen wahrgenommen, die die armen Palästinenser unterdrücken. Und das spielt interessanterweise bei vielen Jugendlichen eine Rolle, die beispielsweise überhaupt gar keine arabischen Bezüge haben. Also die noch weder palästinensische noch syrische oder jordanische Bezüge haben.
Die haben vielleicht türkische Bezüge.
Ja, oder kosovarische oder was auch immer für Bezüge. Die eint dann eben dieses islamistische, es ist ja ein islamistisches Narrativ, das möchte ich hier deutlich sagen, was bewusst von Islamisten bespielt wird. Lange Zeit, bevor jetzt dieser Syrienkrieg benutzt worden ist, um junge Menschen zu radikalisieren in den Islamismus, war lange Zeit der Nahostkonflikt und alles, was mit diesen Narrativen zu tun hat, eigentlich das Hauptpropagandainstrument der Islamisten. Und das ist immer noch virulent, das ist immer noch vorzufinden.
Und dann kommen Sie in diese Schule und machen genau was, um dagegen vorzugehen, bei diesem konkreten Projekt zum Beispiel?
Ja, das war ein Jahresprojekt tatsächlich in Dienstlang und Duisburg durchgeführt, jeweils ein Jahr. Und da ging es erstmal darum zu schauen, welche antisemitischen Haltungen haben die Jugendlichen überhaupt. Das haben wir erst gemessen, um nachher zu schauen, hat das überhaupt was gebracht oder nicht. Und es war schon durchaus besorgniserregend. Wir hatten, das Projekt zielte eigentlich auf muslimische Jugendliche, wir hatten aber immer auch Kontrollgruppen dabei. Also bewusst auch gemischte Gruppen, um zu schauen, die Module, die wir erarbeitet haben, also die pädagogischen Module, funktionieren die auch bei Nicht-Muslimen? Funktionieren die bei areligiös sozialisierten jungen Menschen oder christlich sozialisierten jungen Menschen? Das heißt, wir haben eine Module erarbeitet. Also zum Beispiel, gibt es einen Koran-immanenten Antisemitismus? Ruft der Koran zu Islam, zu Judenhass dezidiert auf, ja oder nein? Der geschichtliche Antisemitismus ist natürlich ein Modul gewesen. Begegnung ist aber auch ein Modul gewesen, also ein sogenanntes Praxismodul. Zum Teil haben wir aber auch gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit als Modul eingebaut, hier speziell Islamfeindlichkeit, weil sehr viele muslimische Jugendliche sich quasi damit, also ihren eigenen Antisemitismus damit entschuldigten, da sie ja selber daran angefeindet werden würden, also aufgrund von Islamfeindlichkeit. Das fanden wir besonders perfide, aber ziemlich auffällig und dachten, vielleicht müssen wir mal damit aufräumen und die Jugendlichen versuchen zu vermitteln, dass man selber Opfer oder sich zumindest selbst als Opfer wahrnimmt, nicht eine andere Minderheit herauspicken kann und sagen, die machen wir jetzt aber zum Opfer, weil ich ja selbst Opfer bin. Also auch diese Reflexen, diesen Mechanismus mal bewusst zu hinterfragen. Das war uns zum Beispiel sehr, sehr wichtig.
Herr Salomon, ist das Problem Antisemitismus auch aus Ihrer Sicht gerade bei Jugendlichen massiver geworden?
Naja, die Problem ist es überhaupt, das Denken, dass die Antisemitismus bei Jugendlichen oder bei Älteren, ich wiederhole mich, dass es Antisemitismus ist tief verankert in europäischen, in kulturelle Gedächtnis. Europäisch ist es verankert. Weil, und Antisemitismus nicht seit gestern entstanden. Antisemitismus hat, das ist tausendjährige Geschichte, über tausend Jahre, das ist Geschichte. Und dass diese Geschichte, das geht nicht einfach das Weg. Diese Vorurteile, diese Stereotype, die sind so stark verankert in uns und in die Menschen. Und damit, das muss man anfangen zu arbeiten. Ich bin streng dagegen, wenn wird das in Schuhe eine Gruppe oder die andere Gruppe, das ist geschoben. Es wird gesagt, dass entweder bei Muslimen Seiten, das ist die Rechtsradikalen oder AfD oder Co., solche Parteien, oder das ist die andere wiederum, dass es auf Linksradikalen das hinweisen oder Linksextremen, das ist hinweisen. Antisemitismus, es ist ein Phänomen, dass diese Gesellschaft, dann kann man das überall treffen.
Also man sollte
und in
nicht
dem Moment, wo wir eine Gruppe in Haft nehmen, dann werden wir, das ist dieses Problem nicht gerecht.
Also dann steckt man das in eine Schublade und hakt es damit ab
quasi. Ja, genau.
Das würde ich gerne unterstützen. Ich finde den Punkt sehr wichtig und finde es auch sehr löblich, Herr Salomon, dass Sie das nochmal sagen. Das passiert tatsächlich im Diskurs sehr häufig, dass man das Problem des Antisemitismus gerne dann eben auf Muslime in dem Fall abwälzt, wobei ich die überhaupt nicht freisprechen will. Wie gesagt, ich habe ja selbst...
Ich auch nicht.
Das Präventionsprojekt unter Muslimen gemacht, aber ehrlich gesagt nur auch deshalb, weil wir sehr wenig Präventionsmaterial gerade gegen diesen orientalisch motivierten oder politisch motivierten Antisemitismus bisher hatten. Und das war eigentlich die Ursache. Wenn ich heute eine neue Studie machen würde oder ein neues Projekt, ging es mir natürlich auch um alle Jugendlichen. Aber man muss natürlich schauen oder wissen, es gibt halt unterschiedliche Spielarten. Und die sind bei Jugendlichen übrigens, sind die Vorteile nicht stärker oder minder ausgeprägt. Wahrscheinlich vielleicht sogar noch weniger als bei Erwachsenen. Ich erlebe es eher andersrum. Je erwachsener, desto verhärteter die Fronten, um ehrlich zu sein.
Guter Punkt, um vielleicht über ein Projekt zu sprechen, das Rita Heikin unter anderem ehrenamtlich begleitet. Es nennt sich Rent a Jew. Und ich habe Rita Heikin vor der Sendung gefragt, worum es bei diesem Projekt konkret geht.
Wir versuchen Begegnungen zwischen Juden und Nichtjuden zu ermöglichen, um auch einfach miteinander zu reden und nicht übereinander, um Vorurteile abzubauen, um Brücken zu bauen und Gesicht zu zeigen.
Wie läuft so ein Besuch, uns interessiert vor allem der Schulbereich, in einer Schule ab, wenn Sie da so hinkommen und vor eine Klasse treten?
Wir nehmen uns diese anderthalb Stunden Zeit, haben eben 30 Schüler, kommen immer zu zweit, um diese Vielfalt des Judentums eben auch darstellen zu können, bringen immer mal was zu essen mit, was zum Anfassen und sind eben auch selbst Juden zum Anfassen. Also alle Fragen sind erlaubt und wir erzählen dann von unserer eigenen persönlichen jüdischen Geschichte. Also nicht über das Judentum per se, sondern wie lebe ich mein Judentum? Denn das Judentum per se ist viel zu groß und auch viel zu uneinheitlich, um das berichten zu können.
Und auf was für Fragen oder auch Anmerkungen, vielleicht auch Vorurteile stoßen Sie dann bei solchen Gesprächen, bei solchen Begegnungen?
Es gibt alle Fragen. Wie haltet ihr Schabbat ein? Wie kann man sich überhaupt in Deutschland koscher ernähren? Müsst ihr dann hungern? Solche Fragen gibt es natürlich in erster Linie. Vorurteile. Es wurde tatsächlich, es wird regelmäßig gefragt, welche Sprache sprecht ihr? Oder auch die Idee, dass Juden gleich Israelis sind. Das ist immer ganz, ganz schnell in den Köpfen der Schüler. Das müssen wir dann immer aufklären, dass das nicht unbedingt so ist.
Antisemitische Vorurteile? Bekommen Sie die häufig zu hören?
Also man kommt zu dem Thema, man kommt nicht dran vorbei. Ich meine, man braucht keine Juden für Antisemitismus. Von Schülern kommen eben oft Sachen, die nicht durchdacht sind oder Sachen, die sie einfach nicht kennen und nicht wissen können. Die Schüler kennen oft Vorurteile, was das Finanzjudentum angeht. Hab das jetzt mal in Anführungszeichen gebracht. Das ist so etwas, was man kennt, dass Hollywood komplett aus Juden besteht. Das ist das, was die Schüler eben kennen. Aber ansonsten kommen natürlich auch oft Vorurteile, was unsere äußere Wirkung angeht. Also du siehst ja gar nicht jüdisch aus. Wo man sich dann fragt, wie sieht denn überhaupt ein Jude aus?
Und was sagen die dann? Also ich denke mal, sie stellen ja dann auch diese Frage, wie stellst du dir denn einen Juden vor?
Ja, also das ist ja schon viel von dem, was man als Schulwissen mitgenommen hat, eben auch die Karikaturen, die man vielleicht gesehen hat aus der Holocaust-Zeit, die nimmt man dann auch mit. Man hat schon die Idee, dass es eine Hakennase sein müsste und Schläfenlocken und eine Kippa und ein Bart. Und den habe ich natürlich nicht.
Sie machen das ja jetzt schon eine Weile, dieses Projekt. Haben Sie gespürt oder spüren Sie auch dabei und auch in Ihrem Alltag, ob und dass Antisemitismus zugenommen hat unter jungen Leuten?
Also ich persönlich habe das Gefühl nicht unter jungen Leuten. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, das Thema wird präsenter und auch die Schüler werden interessierter an dem Thema. Ich weiß nicht, ob mit unserem Zutun oder nicht, das wäre natürlich schön. Aber einfach mal einen Juden zu sehen und mit ihm zu reden, sensibilisiert einen ja auch nochmal. Man kann da nicht mehr über die Juden reden, über diese Gruppe. Man kennt ja einen und der ist positiv konnotiert.
Jetzt können Sie ja leider nicht in jede Schule gehen und in vielen Schulen hört man du Jude als Schimpfwort. Es gibt immer mal wieder Beleidigungen, Juden, Rabbiner werden auf offener Straße bespuckt. Wie erklären Sie sich dieses Phänomen?
Also Antisemitismus, Judenhass, den gab es schon immer. Er wurde nicht immer gelebt, aber im Prinzip meine ich auch persönlich, dass das, was wir tagtäglich erleben, ja, es wird etwas mehr, aber auch das gab es schon immer. Man hat dem nicht so viel Aufmerksamkeit gewidmet.
Oder ist es tatsächlich so, dass dadurch, dass auch offener Hass und das Sagbare immer weiter nach rechts sich verschiebt und verschoben hat, dass Judenhass, Antisemitismus jetzt auch offener, ja, ich sag mal, ausgelebt wird?
Das ist ganz klar salonfähiger geworden. Da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Aber ich habe dennoch nicht das Gefühl, dass es in den Schulen angekommen ist. Vor allen Dingen Schüler und junge Leute sind noch sehr offen und auch in ihrer Meinung flexibler. Und da kann man mitarbeiten. Ich denke, dass unser Projekt ganz klar eine Prophylaxe ist gegen Antisemitismus. Das sehen wir auch selbst in den Einsätzen. Also ich hatte diesen Einsatz, wo wirklich ein Schüler da saß und überhaupt keine Lust auf uns hatte und total genervt war, halb unterm Stuhl. Dann haben wir immer wieder aufgezeigt, welche Parallelen es zwischen den Religionen gibt, zwischen den monotheistischen. Und der ist aufgetaut und hat gesagt, ah, das kenne ich auch. Und das ist mir bekannt. Und am Ende war das ein super netter Schüler, der sich wirklich über diesen Austausch gefreut hat.
Das heißt, Projekte wie dieses, überhaupt Demokratieprojekte, können schon helfen gegen Antisemitismus. Kann man ganz klar sagen aus Ihrer Sicht.
Auf jeden Fall. Wir schaffen eine positive Erfahrung mit dem Judentum. Wir zeigen Gesicht und dann kann man nicht mehr pauschal sagen, die Juden machen dies oder jenes. Es ist dann immer ein Gesicht vorhanden, mit dem man es assoziieren kann, ein positives bestenfalls. Und vor allen Dingen ist ja dieses Fremde immer das, wovor man Angst hat. Und wenn wir zeigen, dass wir gar nicht fremd sind, sondern genau wie du und ich, damit bauen wir es ab, die Angst vor dem Fremden und damit auch natürlich den Antisemitismus.
Die Sendung, die wir machen, entsteht natürlich aus einem sehr traurigen Anlass, den Anschlag auf die Synagoge von Halle. Wie haben Sie diese Tage danach und auch diesen Tag erlebt?
Ich war entsetzt. Ich war am Boden zerstört. Ich habe an diesem Tag auch gefastet, war allerdings auf der Arbeit und habe es dann in der Mittagspause mitbekommen auf meinem Handy, während meine Kollegen gegessen haben und ich mich eben ablenken musste, weil ich Hunger hatte. Und ich wäre fast in Tränen ausgebrochen. Mich persönlich hat das sehr getroffen. Im Nachhinein hat sich auch gezeigt, ich kannte Leute da vor Ort. Aber ich persönlich hatte vorher nicht an diesen echten, blanken Judenhass geglaubt. Ich dachte mir, dass Antisemitismus eben ein Konzept ist, ja, der Unzufriedenheit oder auch des Unwissens, aber daran, dass wirklich jemand uns oder in dem Fall auch mich persönlich angreifen wollen würde, daran habe ich nie geglaubt. Und das hat mich wirklich schockiert.
Fühlen Sie sich als Jüdin in Deutschland noch sicher?
Ich fühle mich sehr sicher. Ich war diese Woche bei dem nächsten jüdischen Fest in der jüdischen Gemeinde ganz bewusst. Ich war bei Sukkot. Und ich finde, damit setzen wir ein Zeichen. Und wir gehören nun mal zu Deutschland. Und Deutschland gehört auch zu uns. Und ich möchte eigentlich gar nicht diese andere Option in Betracht ziehen.
Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, dass Ihr Vater Ihnen dazu aber durchaus geraten hat.
Genau, mein Vater hat mir am Tag nach dem Anschlag gesagt, ich soll doch bitte nach Kanada ziehen, weil er eben auch der Meinung ist, es fängt wieder an. Da gibt es auch innerhalb unseres Freundeskreises Diskussionen, bleibt man, geht man. Für mich persönlich stellt sich die Debatte nicht. Natürlich habe ich mir nochmal Gedanken gemacht, wie ist der Sicherheitsaspekt? Wie ist der Sicherheitsaspekt, wenn ich Referenten an Schulen schicke? Was muss ich da nochmal bedenken, damit meine Referenten wirklich sicher sind? Und eigentlich finde ich das sehr traurig, dass ich mir diese Gedanken machen muss.
Sagt Rita Haikin, die bei Rented Jew Vorurteile abbaut, was schon in kurzer Zeit in 1,5 Stunden aus ihrer Sicht funktionieren kann. Herr Salomon, das hat mich auch ziemlich überrascht, die Aussage von Frau Haikin. Wenn man miteinander redet, reicht kürzeste Zeit aus für, wie sie sagt, Antisemitismus-Prophylaxe. Stimmen Sie ihr dazu?
Naja, schauen Sie, auf niederschwellige Art und Weise kann man auch das System Menschen erreichen. Bei Antisemitismus, es geht nicht um Gewissen. Bei Antisemitismus geht es um Emotionen. Und Emotionen, das ist diese Menschen, das muss man erreichen. Und bei Antisemitismus auch oder andersrum, schauen Sie, das ist die vielen Menschen, das kennen überhaupt Juden nicht. Wie viele Juden gibt es überhaupt in dieser Bundesrepublik Deutschland? 200.000? In Berlin, das ist, wo ich lebe, das ist 10.000. In umgekehrter Bevölkerungsanzahl ist es 0,nichts, prozentual gesehen. Und dann, viele Menschen, das kennen überhaupt nicht, dass Juden oder wenig Juden, viele Menschen haben sich das nicht mal einmal handgeschüttelt, ein jüdischer Mensch. Und dann das kommt, dass es solche Menschen wie Frau Haufkens und kommt und sie kommen, dass es im Gespräch mit diesen Menschen und dann sie verstehen, die sind auch so wie wir. Mit denen kann man reden. Ja, natürlich solche Projekte, dass es die helfen. Und darüber hinaus, es ist nur ein Anfang auf niederschwellige Art und Weise, das ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Aber der zweite Schritt, das muss das sein, das muss man Wissen vermitteln. Es muss man Wissen vermitteln, muss man Wissen vermitteln in die Schulen, muss man das Wissen vermitteln in Hochschulen. Dass die Thema Antisemitismus muss das verankert sein in Lehrplänen, sowohl in die Schule, sowohl in Hochschulen. Und das sehe ich nicht.
Man denkt ja eigentlich, dass das in Deutschland der Fall wäre, dass das im Geschichtsunterricht stattfindet, dass das auch im Politikunterricht stattfindet. Bei mir in der Schule war das noch so. Also ich habe 2001, glaube ich, Abitur gemacht. Ist nicht mehr so.
Naja, so kenne ich, wie die Lehrpläne sind, aussehen. Das ist nicht der Fall. Und dann außerdem, ich würde das einfach sagen, dass es die Antisemitismus, wir haben das gesprochen über unterschiedliche Schichten, ja, dass die, aber Antisemitismus gibt auch bei gebildeten Menschen. 33, dass die aus Hochschulen, das waren jüdische Menschen ausgeschlossen. Das waren, das ist die Hochschullehrer, das ist die erste, das welche aus ihren Kreisen, das ist die Juden ausgeschlossen. Also Antisemitismus gibt, das ist auch in gebildeten Kreisen. Aber in gebildeten Kreisen, dass es die äußern sich andersrum. Das ist, die äußern sich wiederum auf emotionaler Ebene. Und das hat, das ist die lange Tradition. Und Tradition, dass es geht auf 19. Jahrhundert zurück. Aber wenn wir nehmen, dass es die, was ich spreche, dass es immer wieder, warum ist es, die Probleme ist es so stark? Weil bei Antisemitismus, wir haben das sowohl beim Abwertungsphänomen, das ist Abwertung, Entmenschlichung, aber auch gleich, dass es kommt Aufwertung. Und diese Motive, ja, das ist diese Stereotype, dieser Gottesmord, Wucherjude, Kindesmordlegende und etc. etc., diese Phänomene, welche seit Jahrtausenden, dass es funktionieren, sie tauchen immer wieder. Und sie tauchen immer wieder auch in gebildeten Kreisen. Ich kann das Ihnen nahtlos beweisen, dass es die sozusagen Bilder nehmen wir aus Mittelalter, Bilder nehmen wir aus Zeit des Nationalsozialismus und Bilder nehmen wir aus Gegenwart.
Frau Kador, der Vorsitzende des Deutschen Lehrerverbandes, Meidinger, der hat vor ein paar Tagen Fortbildung zum Thema Antisemitismus bei Lehrern gefordert und das eben, wie Herr Salomon auch sagt, in der Ausbildung, Lehrerausbildung soll das verankert werden. Was halten Sie davon und wie sollte das passieren aus Ihrer Sicht? Sie sind ja auch Pädagogin.
Zu Recht, ist absolut richtig. Aus meiner Sicht überfällig tatsächlich, denn ich spreche mit vielen Pädagogen gerade auch über dieses Thema und tatsächlich ist es so, dass viele Kollegen sich gar nicht trauen, dieses Thema im Unterricht durchzunehmen, genau. Weil sie Angst haben, dass sie sich damit irgendwie positionieren müssen selber. Und dann haben sie womöglich eine sehr heterogen gemischte Klasse vor sich. Also beispielsweise einen Anteil an bestimmten Muslimen, einen Anteil an Arabern irgendwie, einen Anteil vielleicht sogar auch an Juden, einen Anteil an Christen, die auch zum Teil Vorurteile im Kopf haben, an allem, also so eine Gruppe ist natürlich heterogen und dann haben sie Angst, wenn dann ein, zwei Rückfragen, vier, fünf Rückfragen, heiß diskutierte Fragen kommen von den Schülerinnen und Schülern, dass sie sich dann positionieren müssen und sie das eigentlich ungern tun. Auch weil sie zum Teil entweder geschichtlich selbst relativ unsicher oder ungebildet sind. Das ist ja auch nicht jeder Historiker, das muss man ja mal deutlich sagen. Man muss natürlich geschult werden, aber man muss vor allen Dingen in Demokratietraining leider auch geschult werden. Das ist so wichtig, dann tatsächlich als Lehrerin oder Lehrer zu sagen, du stopp bis hierhin. Diese Frage ist bereits schon ein Problem. Also wenn jemand sagt, kann ich einen Juden erkennen? Also das würde ich verbieten. Das würde ich wirklich im Unterricht verbieten, so eine Frage zu stellen, weil sie natürlich suggeriert, als könne man so etwas. Das ist absurd. Und eigentlich bringt diese Frage ja schon ein Stereotyp mit sich. Es kommt natürlich auch immer auf die Frage an, wer sie fragt und wie die Frage gestellt wird. Und trotzdem, da müssen Lehrerinnen und Lehrer, Pädagogen und Pädagogen schon in Kindergarten zum Teil. Ja, meine Kinder sind in den jüdischen Kindergarten gegangen. Ich weiß also, wovon ich rede. Da muss man eine Position beziehen können, ohne Angst zu haben, dass diese Haltung, weiß ich nicht, vielleicht zu krass oder zu stark oder zu dominant erscheint oder Kinder vielleicht abschreckt. Aber ich glaube, in bestimmten Fragen, bestimmte Fragen sind indiskutierbar aus meiner Sicht und das muss man deutlich zeigen.
Aber Sie sagen damit, also die Lehrer sind auf der einen Seite nicht historisch nicht sattelfest, aber dann auch argumentativ nicht sattelfest. Und da müssten sie in beiden Punkten trainiert bzw. ausgebildet werden.
Ja, das ist ja wirklich eine große Schnittstelle. Antisemitismus berührt historische Fragen, berührt theologisch-religiöse Fragen leider häufig oder immer mehr. Das heißt, sie müssen ja auch theologisch irgendwie gebildet sein, was die allerwenigsten sind. Warum auch,
ja, wenn warum? Sie das genau. eben wenn nicht das nicht ihr Fach ist, klar.
Ganz genau. Politische Fragen, es bezieht, also der Antisemitismus betrifft uns ja auch innenpolitisch, also es müssen auch innenpolitische, integrationspolitische Fragen sind dabei wichtig. Warum werten überhaupt bestimmte Menschen schon wieder eine bestimmte Gruppe, in dem Fall Juden, ab? Warum sind wir schon wieder so weit, dass wir das vermehrt tun und dass es vermehrt Thema bei uns wird? Das sind ja auch weltpolitische Fragen. Wir wissen, dass der Attentäter in Halle ja bestimmte Vorbilder hatte. Welche Kreise zieht das? Das sind also wirklich komplexe Themen, die man dann plötzlich, meinetwegen, in 45 Minuten Unterricht...
Schwierig.
Logisch, das ist schwer. Da verbot man sich häufig Expertise von außen, entlastet sich damit ein Stück weit auch, indem man sagt, ja, da muss ich mich ja gar nicht mehr dazu positionieren, hier irgendwie einen riesen Klassenkampf ausfechten zwischen der Seite und der Seite womöglich. Mhm. Also die armen Palästinenser und die bösen Juden oder genau andersrum, die bösen Palästinenser und die armen Juden. Also sie haben ja häufig diese Haltung im Unterricht. Und da müssen sie kompetent für gemacht werden, auch diese Streitereien auszuhalten und die ordentlich zu moderieren. Denn tatsächlich, das weiß ich aus einer anderen Studie, die ich führe, wird Schule nicht mehr als Ort der Vergemeinschaftlichung wahrgenommen. Ich leite eine Studie zur Islamfeindlichkeit im Jugendalter, hat jetzt hier eigentlich nichts zu suchen, aber da war ein zentrales Ergebnis, dass Schülerinnen und Schüler Schule gar nicht mehr als Ort der Vergemeinschaftlichung wahrnehmen, wo es darum geht, Moderationsprozesse seitens des Lehrers mal ein bisschen anzustreben, dass man gezielter eingreift, dass ein Lehrer auch Haltung hat und diese Prozesse aktiv führt zur Annäherung der Schülerschaft.
Also man sieht es eher als Ort der Spaltung und wo Spaltung stattfindet und herrscht oder wie?
Letztlich als Abbild der Gesellschaft in gewisser Weise. Und eigentlich sollte ja Schule doch noch ein bisschen mehr sein als das. Wir sind ja auch eine Anstalt in Anführungsstrichen, die erzieherisch einwirken soll. Die Prozesse anstoßen soll, diese moderieren soll, Jugendliche sollen fit dafür gemacht werden, auch zu streiten beispielsweise, also eine bestimmte Streitkultur auch auszubilden. Mhm. Das sehe ich an vielen Stellen jedenfalls so nicht mehr.
Ich möchte da eine Mail von Volker Wald zitieren, die da ganz gut zu passt. Der sagt, Schule kann nie mehr tun, als die Gesellschaft um sie herum leistet. Schule wird immer wieder überfordert mit Aufgaben des öffentlichen Lebens, statt zuerst einen angenehmen, friedfertigen und nicht mit so viel belasteten Themen Unterricht zu gewährleisten. Und er macht andere Vorschläge, sagt, alle Synagogen, die 1938 und danach in Deutschland zerstört wurden, wieder aufbauen. Einmal im Jahr, vielleicht an Yom Kippur, sollten alle Männer, denen das wichtig ist, eine Kippa tragen. Herr Salomon, es lieber auslagern aus der Schule dann also? Schule Nein. nicht überfordern?
Nein, es wäre das die fatal. Schule ist es ein Bildungsort. Es kann das schieflaufen in Familien, es kann das schieflaufen in Gesellschaft, es kann das, ich weiß es nicht, das im Umfeld. Aber Schule ist es ein Bildungsort und Schule ist es ein Ort, das ist, wo wird das die Bildung vermittelt. Wir viele arbeiten im Bereich, das ist die politische Bildungsarbeit. Und politische Bildungsarbeit ist es außerschulische Arbeit oder bei Jugendarbeit. Aber muss auch außerdem, dass es tief verankert werden in Lehrplänen, in Schule. Dazu ist es Bildung da.
Ich möchte einen Hörer mit in unsere Sendung holen, Mirko Hase aus Germersheim. Herr Hasse, ich grüße Sie.
Guten Tag in die Runde.
Ihre Meinung zu unserem Thema?
Aus meiner Sicht spricht grundsätzlich nichts dagegen, das Thema Antisemitismus in der Schule gründlich zu behandeln.
Ja.
Von mir aus auch noch gründlicher, als das bisher schon der Fall ist. Allerdings möchte ich mich auch in meiner Äußerung auf ein Interview beziehen, das im Deutschlandfunk kürzlich mit Jürgen Kaube geführt wurde, dem Chefherausgeber der FAZ, wenn ich mich nicht irre. Und der sagte sinngemäß, dass Schule leider viel zu oft mit zu hohen Erwartungen überfrachtet wird. Das zielt ja schon so ein bisschen in die ähnliche Richtung wie das, was der Herr, ich weiß jetzt seinen Namen nicht mehr, Herr Weiß, in der von Ihnen zitierten Mail gerade gesagt hat. Natürlich kann man in der Schule den Menschen eine umfassende politische Bildung anbieten und ich finde, wir sollten da auch alles Menschenmögliche tun, aber man darf eins nicht vergessen, Menschen ändern sich im Laufe ihres Lebens immer wieder. Man kann nicht sozusagen garantieren, dass eine umfassende politische Bildung in der Schule die Grundlage dafür ist, dass Menschen in ihrem späteren Leben nie mehr zu politischen Extremen neigen. Im nachschulischen Leben kann so viel passieren, was die Menschen in die Arme von Extremisten und auch Antisemitisten treibt. Und ich glaube, da wäre dann die Gesellschaft noch eher gefragt. Also mich stört es ohnehin immer so ein bisschen, dass in diesen ganzen Debatten um politischen Extremismus die Mehrheit irgendwie denn der deutschen Gesellschaft generell unterstellt wird, es mangele ihr an demokratischer Gesinnung. Ich bin sicher, dass es den meisten Deutschen nicht an demokratischer Gesinnung mangelt. Es gibt aber zu viele Menschen in diesem Land, glaube ich, die sich zumindest als gesellschaftliche Verlierer fühlen und deshalb den Extremisten in die Arme laufen. Und ich glaube, da sollte man seinen Fokus drauf legen, dass man die Menschen so absichert, auch sozial und materiell und alles, dass sie sozusagen überhaupt nicht mehr oder dass wirklich die Wahrscheinlichkeit, in die Arme von Extremisten zu laufen, minimal ist. Ich bin sicher, wer sozial gut abgesichert ist, der hat keine oder kaum Veranlassung, extremistisch zu sein. Wie gesagt, es schadet nichts, in der Schule mehr politische Bildung und mehr gegen Antisemitismus zu tun. Aber eine Garantie kann es eben auch dafür in diesem Fall nicht geben.
Restrisiko
wird immer bleiben.
Vielen Dank für diese Meinung. Ist es vielleicht aber auch das Problem, dass sehr häufig in der politischen Bildung in den vergangenen Jahren eher gestrichen wurde, als dass mehr politische Bildung in der Schule stattgefunden hat, Frau Kador? Es wurden ja neue Fächer eingeführt. Wirtschaft war auf einmal wichtig, Ernährungswissenschaft, was weiß ich nicht alles. Und in Geschichte und Politik wurde gekürzt.
Ja, tatsächlich, mal abgesehen davon, dass das Bundesprogramm Demokratie leben übrigens ja auch umstrukturiert und zusammengestrichen worden ist. Es ist genau dieses Förderprogramm der Bundesregierung, das genau solche Präventionsprojekte gestrichen hat, beziehungsweise gekürzt hat. Es wurden ja nur noch ganz wenig ausgezeichnet. Und das vor dem Hintergrund einer eher sich immer oder zunehmend radikalisierenden Gesellschaft, in Anführungsstrichen, die sich ganz unterschiedlich häufig auch politisch zum Teil radikalisiert. Das ist ja eigentlich total kontraproduktiv. Eigentlich müssen wir eine Aufstockung erleben. Ich würde übrigens nicht, ich habe ein Problem damit zu sagen, naja, also wenn es den Leuten sozial besser geht, das hat ja unser Telefongast gerade geschildert, wir müssen die Menschen besser sozial absichern, dann würden sie sich nicht so radikalisieren. Er sei sicher, dass die meisten sehr demokratiefreundlich wären. Naja, also wenn sich jemand Extremisten anschließt oder extremistische Position plötzlich teilt, dann ist das aber eine Entfernung von der Demokratie. Genau das ist ja das Problem. Ich glaube, tatsächlich nehmen zu wenig Menschen wahr, was es eigentlich bedeutet, sich von der Demokratie zu entfernen. Also wenn ich sage, ich bin bereit, bestimmten Minderheiten oder bestimmten Gruppen dieser Bevölkerung weniger Rechte zuzugestehen, ob es jetzt Frauen, homosexuelle Menschen mit Behinderung sind, da will ich noch nicht mal von Muslimen und Juden sprechen. Die sind natürlich auch mit inklusive. Aber wenn ich bereit bin, das so auszusprechen,
dann bin ich schon demokratiefeindlich. Ich glaube, das wissen viele bewusst gar nicht.
Ja, und wenn man sich die Wählerschaft der AfD anguckt, dann weiß man ja auch, dass die nicht unbedingt soziale Probleme haben, sondern sehr gut abgesichert sind und ihre Situation eher positiv sehen.
Ja, es klingt also immer nach Entschuldigung. Und für Antisemitismus kann es keine Entschuldigung geben oder für irgendeine andere Form von Herabwürdigung und Diskriminierung.
Herr Salomon.
Naja, schauen Sie, keiner will, dass es die gesamte Gesellschaft das in Haft nehmen. Nicht Sie, nicht ich, nicht Frau Kador und nicht mal Geringsten. Es geht darum, um kritischen Umgang. Jeder Mensch muss mit sich selbst kritisch umgehen. Ja, Vorurteile stecken in uns allen. Und Antisemitismus, es ist nicht nur einfach irgendwelche Vorurteile. Ja, das ist erst aufgebaut auf Stereotype und diese Stereotype sind hartnäckig. Die einfach nicht einfach wegradieren. Und mit diesen Stereotypen muss man das arbeiten und hartnäckig arbeiten, weil es ist, über diesen Antisemitismus kommt das die gesamte Pest in diese Gesellschaft. Nehmen wir Verschwörungstheorien. Egal welche Verschwörungstheorien Sie erzählen mir, dann bringe ich diese Verschwörungstheorien auf den Punkt und dann am Ende des Landes sich bei Juden. Ja, aber diese Verschwörungstheorien treffen, das ist unsere Gesellschaft. Aus eigenem Ego muss man, ich würde sagen, dass es die Antisemitismus bekämpfen, nicht aus dem Juden zuliebe.
Also ja, man sollte auch die Lehrer vielleicht mit Selbstreflexion beginnen.
Genau, natürlich. Mhm. Das und sagt Sie und ich auch.
Ja. Alle. Das sagt auch Luise Schmidt. Sie schreibt uns, es greife zu kurz und wird daher die Wirkung verfehlen, wenn man Lehrerin als neutrale, aber hilflose Akteurin in dieser Thematik sieht. Bevor Lehrerinnen mit ihren Schülerinnen gegen Rassismus und Antisemitismus arbeiten, müssen sie ihre eigene Sozialisation in diesen Denkmustern reflektieren. Dies muss obligater Teil ihrer Ausbildung sein. Alles andere sei fahrlässig gegenüber allen Schülern. Ich möchte einen weiteren Hörer mit in unsere Sendung nehmen. Heinz Sehr aus Berlin. Ich grüße Sie.
Ich grüße Sie auch. Vielen Dank. Also Heinz Josef Sehr. Ich bin Koordinator für Projekte gegen Antisemitismus und Antirassismus bei dem Dokumentartheater Berlin. Das ist ein freies, privates Theater. Das gibt es seit 2002. Wir haben im März diesen Jahres mit einer sehr renommierten Europaschule in Moers, das ist im linken Niederrhein, eine Kooperation geschlossen. Diese Schule hat außerdem vor etwa 2 Wochen den Titel Rassismusfreie Schule bekommen. Zweck der Kooperation war das folgende. Es gibt einen 6-monatigen Workshop. In diesem Workshop werden die Schüler von der Regisseurin des Theaters, Marina Schubert, insofern betreut, die fährt von Berlin nach Moers, erzählt in den 3 Unterrichtsstunden unter der Aufsicht zweier Fachlehrerinnen, weil das Unterrichtsfach ist, das ist gymnasiale Oberstufe, 16, 17, 18 Jahre, erzählt ihnen was über den nationalsozialistischen Untergrund. Es werden Filme, zum Beispiel Rostock-Lichtenhagen gezeigt. Wir konnten das Filmteam, das vor 30 Jahren da war, gewinnen. Die werden demnächst auch da auftreten. Nach 6 Monaten wird die Akte symbolisch an eine andere Schule übergeben. Das ist in diesem Fall hier das Herder-Gymnasium in Charlottenburg. Und dann geht das so weiter. Am Ende spielen die Schüler das Stück. So weit, so gut. Wir haben, weil wir im März die Kooperation machten, keine Fördergelder mehr bekommen, weil die Fördertöpfe sind in der Regel Januar, Februar zu. Also haben wir das Schulministerium in NRW angesprochen und die haben das fantastisch gefunden, spannend, sehr spannend, aber die haben keine Gelder. Wir haben über den Kontakt von Bündnis für Demokratie und Toleranz, die sind hier in Berlin eine große Bundesstiftung, die haben dieses Stück Akte NSU ausgezeichnet am 1. April durch den Regierenden, einen Brief geschrieben an den Minister. Auch die Referentin des Ministers fand das hervorragend spannend, aber es ist kein Geld. Also jetzt kommt der Punkt. Ministerin Karliczek, die Bildungsministerin, hat letzte Woche in ihrem von mir sehr geschätzten Sender gesagt, es würde in den Schulen zu wenig getan. Da bin ich bei ihr. Offensichtlich fallen aber die Ansprüche der Politik mit den realen Möglichkeiten der Schulbürgerministerien auseinander. Jetzt habe ich alles gesagt.
So, da kann man eigentlich nur den Kopf schütteln.
Ja. Ja, und ihn darin bestätigen. Er hat völlig recht, denn das, so ähnlich geht es auch mit unserem Präventionsprojekt. Übrigens 3 Jahre, sehr erfolgreich gelaufen. Klar, wir können nicht jeden Menschen retten, in Anführungsstrichen. Aber wir waren ein vom BAMS gefördertes Projekt, das eben nur Modellprojekte fördert. Auch unsere Anfrage ganz ähnlich nach auslaufendes Projekt. Das läuft so gut, wollen wir das nicht mal auf weitere Schulen ausbauen? Denn es läuft, es ist wirklich gut gelaufen. Antwort war, tut uns leid, wir fördern nur 3-jährige Modellprojekte. Tja, ja. Pech gehabt. Fertig.
Wir haben 2 Indizien, ja, dass dieses Projekt wunderbar ist. Die Schüler haben 2 Dinge in den ersten Stunden nicht gemacht. Die haben die Pausen verkürzt und haben nicht auf ihr Handy geguckt. Das war das Erste. Das Zweite war, Der Kurs war zunächst mit 11 und ist jetzt mit 28 Leuten belegt. Das ist ein Thema, was akut ist. Ich meine, wir sind alle keine Verrückten. Halle und Ermordung des Regierungs, da müssen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Aber offensichtlich reden wir hier gegen eine Wand oder wir reden in die Luft. Ich weiß es nicht. Ne? Mhm. Auch was Sie gesagt haben, ich habe aufmerksam zugehört, ist genau das, was ich gerade zu sagen hatte. Ich verstehe es nicht. Ja.
Herr Seher, ja. Ich möchte aber noch mal ganz kurz auf die inhaltlichen Aspekte Ihres Projektes kommen. Sie haben ja ganz bewusst sich nicht für die Vergangenheit entschieden, sondern für die jüngste Geschichte, was Rechtsextremismus und Antisemitismus angeht. Ist das auch das Erfolgsgeheimnis, sage ich mal, warum das bei den Schülern so gut ankommt?
Ist es so, die Leute von Akte NSU, Wohlleben, Böhnhardt, die beiden Uwes, Zschäpe, die waren ja jung, als sie anfingen, 2021. Die Leute, die wir haben als Nachrichtenempfänger, gehen wir mal sehr, die sind auch jung. Das heißt, wir müssen diese Leute kriegen. Wir müssen die Jugend in diesen Bereichen, Alter 14, 15, 16, 17 kriegen. Weil das sind die Leute, die potenziell gefährdet sind, ne? Die irgendwelchen Rattenfängern hinterherlaufen. Ich weiß nicht, warum Herr Böhnhardt straffällig geworden ist für Zschäpe. Das interessiert mich auch nicht. Aber man muss sehen, dass dieses Trio des nationalsozialistischen Untergrundes hat angefangen, als es 20 war, 18 oder 20. Diese Leute müssen wir jetzt abholen, jetzt. Sonst verlieren wir die, und zwar für immer. Wir verlieren sie für immer. Mhm.
Herr Seher, ganz herzlichen Dank für diese vielen Aspekte, die Sie genannt haben. Schönen Dank. Danke. Herr Salomon, haben Sie den Eindruck, dass das jetzt bei der Politik angekommen ist? Weil über diese Fragen, es gibt kein Geld mehr und alle beklagen sich das und fordern von den Lehrern und von der Gesellschaft, dass da mehr getan wird, aber am Ende ist kein Geld da. Haben Sie das Gefühl, dass sich das jetzt ändert? Oder gibt es wieder nur diese Bekenntnisse, wir müssen jetzt irgendwie was machen?
Naja, etwas hat sich geändert, aber nicht ausreichend. Nicht ausreichend. Schauen Sie, das ist überall die Probleme. Überall das wird es gesagt, ja, nie wieder, nie wieder, nie wieder. Aber dann, das ist die Taten folgen nicht. Ja, und die Taten folgen, das ist in dem Ummaß, wo die Mittel dafür, dass es werden, das ist die freigestellt. Endlich mal muss man das die verstehen. Dieses gesellschaftliche Problem kann man nur entgegenwirken, in dem, wo wir, dass es entsprechende Mittel zur Verfügung steht. Sprich, das ist die Sicherheitsmaßnahmen, sprich, das ist die Bildung, sprich, das ist die politische Bildung, etc., etc., etc. Und das ist im Bewusstsein noch nicht angekommen. Im Bewusstsein, das ist noch nicht angekommen, für dieses Bereich muss man richtig Geld in Hand nehmen und investieren. Es wird gesagt, dass ja, mal dort, mal da, Projektchen, bauliche Maßnahmen und etc., etc. Aber es ist ein gesellschaftliches Problem, dass es so begegnet man nicht. Es muss man, dass es für zum Beispiel Demokratie leben. Was braucht man bei Demokratie leben? Das ist 115 Millionen. Was ist das 115 Millionen? Es ist ein Witz. Jetzt wird das gesprochen, dass es über 200 Millionen sollte sein. Natürlich muss man das 200 Millionen. Und ich würde das drauflegen. 2 Milliarden brauchen wir dafür, nicht 100 Millionen. Wenn wir sprechen über 100 Millionen, dann sprechen einen Witz.
Wir haben heute keinen Politiker hier mit am Tisch sitzen. Aber Frau Kador, haben Sie das Gefühl, dass sich das ändert momentan? Dass es irgendwie auch die Überlegung gibt, dass man strukturell in solche Projekte finanziert, weil momentan ist es ja so, mal an einer Schule und an anderen nicht und man ist es völlig zufällig, ob man sozusagen diese Bildung überhaupt erfährt.
Ja, tatsächlich gibt es eben noch keine Struktur. Also es gibt immer zwar eine Auflistung bereits getätigter Präventionsprogramme zum Antisemitismus zum Beispiel, das gibt es. Es gibt sowas auch im Internet einsichtbar, welche Programme wie wo gefahren worden sind. Aber es gibt eben keine Struktur, es gibt keine Organisation dahinter, dass man sagt, wir versuchen beispielsweise über das Land Nordrhein-Westfalen, das wäre dann die Zuständigkeit Nordrhein-Westfalens oder über das Land Berlin oder wie auch immer, bestimmte Programme an so und so vielen Standorten über so und so viele Jahre perspektivisch zu fördern. Das gibt es eben nicht. Das Einzige, was es immer gibt, ist 3 Jahre, werdet ihr gefördert.
Und dann ist Feierabend.
Naja, vor allen Dingen, wenn es gut läuft, ja, habt ihr Pech gehabt. Wenn es schlecht läuft, könnt ihr eigentlich
freuen. Ja, weil es gibt kein Gesetz. Was wir brauchen jetzt ist, wir brauchen ein Demokratiegesetz. Richtig. Und über Demokratiegesetz, das ist nur gesprochen und gesprochen, aber es kommt nicht. Das ist zustande, weil braucht man ein Gesetz und nach diesem Gesetz, dass es diese Organisation, Institution, das ist dementsprechend, das ist gefördert nach Gesetzlage.
Familienministerin Giffey hat das vor einem Jahr schon ins Spiel gebracht, ist bis heute
nicht
passiert.
Immer noch haben sie das nicht geschafft. Ja.
Verpflichtende Gedenkstättenbesuche möchte ich jetzt einfach mal als Stichwort in den Raum werfen. Sinnvoll aus Ihrer Sicht, Herr Salomon, Frau Kador?
Herr Salomon, wollen Sie anfangen?
Nee, machen Sie bitte.
Ja, also ich denke, naja, es ist doch nie falsch. Es ist nicht falsch, aber es darf keinen Eventcharakter bekommen. Es darf nicht heißen, so einmal im Jahr fahren wir in eine Gedenkstätte und schauen uns das mal vor Ort an, weil wir das alle obligatorisch machen müssen. Mhm. Sowas muss ordentlich vorbereitet werden, lange im Unterricht. Sowas muss auch nachbereitet werden. Das muss vor Ort pädagogisch intensiv begleitet werden und bearbeitet werden. Diese Zeit muss man ja auch im Curriculum ja irgendwie vorsehen. Und nochmal, da sind wir wieder bei der Frage, sind denn Lehrer soweit gewappnet und ausgebildet, dass sie das dann auch wirklich lange vor- und nachbereiten und vor Ort dann auch bearbeiten können, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass das überall der Fall ist. An sich sind diese Fahrten, es ist immer gut, wenn man sowas macht. Es ist immer gut, wenn man sich diese furchtbaren Verbrechen, die es hier in Deutschland gab, mal vor Augen führen lässt. Denn zu viele Menschen blenden das aus. Gerade junge Menschen, die es natürlich auch viel schwerer haben, weil sie einfach historisch gesehen, geschichtlich gesehen, natürlich auch weiter davon entfernt leben, tun sich schwer damit, sich sowas vorzustellen. Also wie oft ich im Unterricht oder in Präventionsmaßnahmen immer wieder erzähle, wie es hier vor 80 Jahren zum Teil aussah, das ist für die meisten völlig unvorstellbar, dass es wirklich mal gewesen sein könnte. Mhm. Und natürlich nützt dann so eine Fahrt, aber sie darf eben nicht nur zum Selbstzweck, weil wir jetzt diese Fahrt machen müssen, fahren wir da jetzt hin, aber eigentlich haben wir da ja alle keine Lust drauf. Das funktioniert dann natürlich nicht.
Herr Salomon, alles gesagt dazu, zu diesem Thema, oder sehen Sie das anders?
Nee, ich sehe genauso. Mhm. Ja, sollte es nicht nur ein Aktionstag sein, dass es am einen Tag das geschieht, dass wir besuchen, dass die sozusagen, und damit das bekommen wir einen Entlassungsschein oder Persilschein. Das heißt, wir haben das gemacht. Nein, das muss man das sorgfältig vorbereiten. Es muss, dass es ein Plan erstellt werden, ein Konzept erstellt werden über Langzeit, dass es diese Konzept, dass es muss begleitet werden mit unterschiedlichen Maßnahmen und etc. Und dann am einen Tag, dass es die besuchen.
Ich möchte noch einem letzten Hörer die Gelegenheit geben, sich hier einzubringen. Dietmar Weiß aus Karlsruhe, Sie haben das Wort.
Hallo. Also ich finde, zuallererst ist es Sache der Erziehung. Die Schule hat für mich einen Bildungsauftrag. Natürlich gehört das Thema Antisemitismus auch in die Schule. Ne? War auch ganz groß, bei meinem Sohn seiner Schule wird das Thema ganz kurz angesprochen. Da gehen die Schüler mit einem ehemaligen Lehrer, der ist ehemaliger Lehrer, der ist pensioniert, jedes Jahr zur Reichskristallnacht machen eine Mahnwache auf freiwilligen Basis. Aber ich sehe das Thema einfach, dass erstmal im Elternhaus hier die Erziehung dahin geführt werden muss und die Schule quasi einen Bildungsauftrag hat. Das finde ich wesentlich wichtiger, dass die Kinder nicht schon, ja, wie soll man sagen, einfach politisch unbedarft in die Schule gehen. Die Schule kann sowas vertiefen, ja, aber nicht, dass die hier quasi die Kinder da zum Antisemitismus erzieht. Das gehört ins Elternhaus, das sind die Eltern gefragt, weil viele Eltern tun einfach ihren Erziehungsauftrag an die Schule übergeben. Das finde ich falsch.
Aber da hat man natürlich das Problem, dass man das den Eltern nicht vorschreiben kann.
Naja, zumal viele Eltern ja selber so denken. Also viele Eltern, wir wissen das ja von dem Attentäter in Halle, da gab es auch Interviews mit der Mutter, die hat offen in die Kamera plötzlich von jüdischen Finanzmächten gesprochen. Also da können Sie noch so sehr an die Eltern appellieren. Das Problem liegt doch darin, dass selbst Eltern manchmal diese antisemitischen Vorurteile haben und da natürlich Schule dann irgendwie in gewisser Weise korrigierend einwirken muss.
Richtig, ja.
Und damit sind wir am Ende unserer Sendung leider auch schon angekommen. Was kann, was muss Schule gegen Antisemitismus ausrichten? Das war heute unser Thema bei Campus und Karriere. Vielen Dank an alle, die sich beteiligt haben an unserer Runde, die mitdiskutiert haben. Und vor allem an meine Gäste, an Lamia Kador, Islamwissenschaftlerin und Pädagogin. Und an Levi Salomon, Jüdisches vom Jüdischen Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus. Ja, das war's von uns von Campus und Karriere. Hier übernimmt jetzt das Corso Musikmagazin. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören und ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen.